2024, was für ein Jahr. Und Frauke, ich bin eigentlich so ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Wie geht's dir denn mit 2024?
Pause-Taste drücken. Hört sich nicht schlecht an, ja.
Absolut, ja. Und ich glaube, das geht auch irgendwie allen meinen Kolleginnen und Kollegen und Freunden so. Irgendwie war es ein sehr dichtes Jahr. Vieles passiert. Und wir wollen in dieser Folge von Dig Deep nicht noch einen zusätzlichen Gast einladen, sondern wir wollen uns selber mal einladen und uns selber mal auch tatsächlich nochmal befragen, anschauen, in die Hand nehmen, was ist denn dieses Jahr eigentlich passiert und vielleicht auch ein paar neue Formate ausprobieren, die Frauke noch gar nicht kennt. Ja, also Überraschung heute. Aber wir wollten zunächst auch mal drauf schauen, was haben wir denn dieses Jahr in Dig Deep alles eigentlich erlebt? Und ich habe mir die Webseite von uns aufgemacht und bin doch erstaunt, was alles los war. Wir hatten nämlich das Jahr gestartet mit Tom Schneider von Trumpf, ja, der im Maschinenbau versucht, wirklich hier nach vorne zu kommen, der ein Buch geschrieben hatte über das Thema, wie kann man denn eigentlich als Mittelständler ganz nach vorne kommen.
In LinkedIn berichten wir natürlich ein wenig mehr über die modernen Aspekte, weil wir dem verstaubten Maschinenbau schon auch die Chance zutage lassen kommen wollen, nämlich dass es wahnsinnig attraktiv und spannend ist, sich mit dem Maschinenbau auseinanderzusetzen. Insofern ist das die Ambivalenz meiner Arbeit, hart im Maschinenraum tagsüber und ab und zu mache ich dann noch einen LinkedIn-Post über die Zukunft.
Wenn ich mir anschaue, was wir in diesem Jahr in Deutschland zum Thema Digitalisierung und Wirtschaft erlebt haben, dann muss ich sagen, dann sind wir leider nicht wirklich nach vorne gekommen.
Hast du eine Hypothese, woran das liegt? Also wir haben ja mit Tom damals einiges diskutiert. Und wenn du jetzt das reflektierst im Rückblick auf dieses Jahr und der Diskussion, die hier lief, gab es da Punkte, wo du dachtest, jetzt hätte man ja ansetzen können und nichts ist passiert? Oder ist es generell einfach die Vorsicht, wie kann man mit den neuen Technologien tatsächlich was Sinnvolles tun? Alle in Euphorie und dann zu schnell ernüchtert. Was ist deine Wahrnehmung von der Consulting-Seite her?
Ja, ich hatte tatsächlich mehrere Punkte und man kann es heute auch in der Zeitung lesen. Die Zürcher Zeitung hat das heute sehr pointiert dargestellt. Und wo man nochmal sehen kann, wie weit wir dahin sind. Fangen wir mit einem LinkedIn-Post von einem bayerischen Politiker an. Das war nicht die allseits Bekannten, so aus der zweiten Reihe ein. Und er sagte, naja, wenn wir die Digitalisierung anschauen, dann haben wir auch gelernt inzwischen, ja, wo macht sie denn wirklich Sinn und wo ist es einfach nur so nice to have und dann macht es vielleicht so weiter. Also das heißt, ich bin da ausgerastet auf LinkedIn, weil ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir nicht verstehen, dass Digitalisierung sowas ist wie Gas, Wasser, Strom, Straßenbau. Ja, das ist einfach eine Grundthematik und die ist nicht mal nice to have oder mal auch überflüssig, sondern das ist die Grundlage von all dem, was wir heute eigentlich machen. Das kann man auch in anderen Zahlen, in volkswirtschaftlichen Zahlen sehr gut sehen. Wenn wir uns anschauen, wie viel Geld Deutschland im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel in das Thema IT und KI und Cloud und Data steckt, dann investiert Frankreich ungefähr dreimal so viel wie Deutschland. Man kann das auch in anderen Zahlen sehen, wenn man Deutschland mit Amerika vergleicht, dann hat eben Amerika einen unglaublichen Produktivitätsschub gehabt in den letzten 30 Jahren durch die Digitalisierung. Und in Deutschland haben wir im Prinzip einen Inflationsausgleich gehabt. Und man merkt das auch am Wort Digitalisierung, Frauke, du bist ja so die Wandlerin zwischen den beiden Welten. Ja. Niemand spricht in Amerika über Digitalisierung. Niemand spricht darüber, weil es einfach da ist. Ja, und ich merke das immer, wenn ich ins Ausland gehe und ich kann dann mein Bargeld schön zu Hause lassen, weil da einfach keiner mehr Bargeld akzeptiert. Und das ist in Deutschland nicht besser geworden. Ja, wir stehen da an der gleichen Stelle. Und für mich ist das, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist das wieder und immer noch ein Erkenntnisproblem und kein Umsetzungsproblem. Wir haben immer noch nicht verstanden, was es bedeutet, wenn man eine Volkswirtschaft, aber auch wenn man ein Unternehmen wirklich komplett digital gestaltet, was dann passiert, welche Sprünge möglich sind. Und noch ein letzter Abschluss, ein Gespräch gestern mit einem geschäftlichen Kollegen, der in Amerika war und der sich einfach angeschaut hat, wie denn Google und die ganzen Großen mit weniger Menschen deutliche Steigerungen haben, dem was rauskommt, weil zum Beispiel Google sagt, die Hälfte unseres Codes wird heute schon von KI geschrieben. Mhm. Und wer das bis Ende 2024 nicht verstanden hat, der wird es vielleicht auch nicht mehr verstehen. Und deswegen sehe ich an vielen Stellen tatsächlich es als wesentlich und essentiell an, dass wir wirklich aufhören, ja, die Digitalisierungsfrage zu stellen, wollen wir das, wo wollen wir das, brauchen wir das überhaupt, sondern einfach zu sagen, ja, das ist einfach etwas, wenn wir das nicht tun, werden wir hier zum Museum werden. Und an vielen Stellen sind wir ein sehr marodes Museum geworden, ja. Ich empfehle jedem den Besuch des Deutschen Museums in München. Da kann man sehr schön sehen, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig auf den Zug aufspringt.
Das war ja auch das, was Ennis Lauterbach, die zweite Folge in unserem Jahr, sagte für die Medizin und die Versorgung, also in ihrem Fall Herzinsuffizienz, dass wir da nach wie vor zu wenig die Daten nutzen.
Patienten wollen ganz genau wirklich wissen, was mit ihren Daten geschieht, wenn die da informiert sind. Auch wenn es zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, ja, ich kann Ihnen nicht so genau sagen, aber wir werden forschen mit all ihren Daten, mit all ihren Gesundheitsdaten, auch mit ihren Vitalparametern. Da kommen auch manchmal Fragen, die sagen dann auch so, geht das auch an die Pharma? Ja, auch anonymisiert an die Pharma. Es gibt Patienten, die sagen dann, okay, ich habe kein Problem damit, können Sie machen.
Da habe ich den Eindruck, ist doch ein bisschen was passiert. Also da ist ja Bewegung reingekommen. Ja? Ich meine, kleine Spielchen wie elektronische Rezepte sind dennoch ein wichtiger Schritt. Ja?
Boah, das lasse ich nicht
verändern. Gleich, ne? Nee, aber im Verändern der allgemeinen Wahrnehmung würde ich sagen schon. Ja? Und die Fortschritte in der europäischen Gesundheitscloud. Also ich meine, alles noch nicht, wo man es gerne hätte. Aber hast du nicht das Gefühl, da passiert ein bisschen was?
Ja, also Ennis hat ja versucht, oder versucht es weiterhin, im Häuserkampf, also wirklich Arzt für Arzt, Klinik für Klinik, ganz wesentliche Fortschritte bei der Erkennung von lebensrettenden Maßnahmen im Prinzip zu bekommen und muss da eben sehr mühsam vorgehen. Und ich habe deswegen gerade so reagiert, weil diese elektronische Krankenakte, also das heißt, also das ist ein digitale Rezept zum einen, also in der Apotheke, das ist aber auch die Verwaltung von Patientendaten beim Arzt und so weiter. Das kommt so ganz langsam in die Gänge, jetzt 2024, 2025. Aber dieses Projekt ist über 20 Jahre alt. Jahre gebraucht. Ja, ja. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, jetzt wie zum Beispiel mal wieder die estische Verwaltung, dann kann man sehen, wie weit hinten wir nicht nur da sind, sondern auch, wenn man in die Details reingeht, also die Frage, welche Geräte dürfen die Ärzte verwalten, es war das katastrophales Management, Security-Probleme gehabt, fürchterlicher Umgang mit diesen Themen. Also wir sind auch in der Art und Weise, wie wir die Organisation aufgebaut haben, die das entwickelt, wieder so langsam und so bräsig gewesen. So, jetzt freue ich mich erstmal, dass es da ist. Weil,
ich wollte gerade sagen, wir müssen ja nicht nur negativ schauen. Also das ist mir egal, da hat es 20 Jahre gedauert, aber jetzt passiert was. Das wollte ich ja nur sozusagen positiv festhalten.
Absolut, ja. Und das Tolle ist ja natürlich auch, man könnte viele Probleme damit vermeiden. Also wenn wir das flächendeckend auch als Gesellschaft akzeptieren würden, würden wir vermeiden, dass wir falsche Medikationen kriegen, dass der eine Arzt vom anderen Arzt nichts weiß, dass Menschen Probleme bekommen, weil die Medikamente nicht aufeinander abgestimmt sind und so weiter. Also in so vielen Stellen bietet das eine Möglichkeit. Und wir könnten natürlich auch ganz anders auf die Prävention schauen und auf die Erkennung von Krankheiten. Denn der Zustand, den wir heute sind, ist, dass wir praktisch diese Gesundheitsdaten nicht auswertbar machen. Es gibt nur einen ganz, ganz, ganz limitierten Zugang auf Gesundheitsdaten. Ja, andere Länder machen das deutlich kreativer und vielleicht ist das auch ein Weg nach vorne. Also die Deutschen sind bekannt dafür und berüchtigt dafür, dass sie die europäische Gesetzgebung nehmen und dann nochmal verschärft anwenden. Und wenn ich nach Dänemark schaue, wenn ich in den skandinavischen Länder schaue und so weiter, dann haben die einfach einen besseren Umgang gefunden und sind gleichzeitig trotzdem compliant mit dem, was in der EU eigentlich vereinbart ist. Das heißt also, da können wir an vielen Stellen Potenziale heben. Potenziale im Sinne von, wir können für die Menschen etwas Tolles aus den Daten machen, was weder die Anonymität noch den Umgang mit den Daten irgendeiner Weise beschädigt. Und gleichzeitig kommt was Tolles raus. Also das wünsche ich mir tatsächlich fürs nächste Jahr, dass wir verstehen, wie gut denn eigentlich Daten helfen können, Themen in der Gesellschaft zu steuern und zu regeln.
Das ist ja eben ein Thema. Also ich meine, die quantitative Begleitforschung der gesellschaftlichen Entwicklung, wenn man das mal so gestellt sagen darf, ist ja schon was uns auch immer wieder umtreibt. Wie macht man denn eigentlich evidenzbasierte Politik, wenn man keine Evidenz hat? Und deswegen war ich persönlich auch besonders froh, dass wir dieses Jahr mit Wolter Rademacher im Februar gesprochen hatten, der ja ein großer Kämpfer ist. Du hattest die EU vorhin angesprochen, der war ja Chef von Eurostat lange Zeit und vorher nicht nur unser Bundeswahlleiter, sondern Chef des Statistischen Bundesamts in Deutschland. Und finde ich total super, was der jetzt im Ruhestand und hier angedockt bei uns als Honorarprofessor in München da schiebt, ja, und tatsächlich kontinuierlich dran bleibt, um eben genau das zu tun, was du gerade angesprochen hast, einen Sinneswandel herbeizuführen. Also ich hoffe, wir hören von ihm nächstes Jahr ein Update, wie die Bemühungen dieses Jahr gelaufen sind.
Ja, die Statistiker sind natürlich dieses Jahr sehr am Arbeiten gewesen. Wir hatten ja noch die Wahl in Amerika, wir werden Wahlen in Deutschland haben. Wir hatten verschiedene Landtagswahlen in Deutschland schon in 2024.
Hast du das gesehen gestern? Heute Morgen in der Washington Post. Ich hatte gestern Nacht ein bisschen Aufregung. Du kannst dich vielleicht erinnern an die Iowa-Umfrage, die so kurz vor der Wahl plötzlich aussah, als oder zumindest für Iowa, als würde Harris da vorne liegen und alle sich schon gewundert hatten, wieso die so anders ist als alle anderen Umfragen. Jetzt hat Trump eine Klage eingereicht gegen das Institut, das diese Umfrage gemacht hat und die Zeitung, die das veröffentlicht hat. Und ich bin ja im Moment da Präsidentin von der APOL, der American Association for Public Opinion Research, und dann war natürlich gestern Nacht, ja, Associated Press, Washington Post, alle möglichen Zeitungen da um eine Stellungnahme gebeten. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt in der Richtung. Ja, das wird
sicherlich nicht. Was ist denn da passiert? Hast du Einblicke? Sind da Fehler passiert?
Also, ich habe diese Studie selbst nicht im Detail angeschaut bisher. Ja, das war gestern Nacht dann zu spät für mich, um das noch durchzugucken. Bei jeder Umfrage passieren Fehler. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Aber selbst wenn keine passieren würden, und das ist eigentlich der Witz, können sie ja daneben liegen. Ja, also selbst die beste Umfrage kann daneben liegen durch den Zufallsfehler. Und hier ist die Abweichung so groß, dass man sagen kann, okay, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber generell ist es halt so, dass diese Wahlumfragen halt nie Wahlprognosen sind. Und den gedanklichen Fehler macht man halt gerne, dass man übersieht, dass ja da ein ganz anderer Prozess zugrunde liegt. Und dass natürlich zwischen so einem Ergebnis und der eigentlichen Wahl auch Zeit vergeht. Ja. Also das an ganz vielen Stellen ist diese Klage ungerechtfertigt. Das heißt aber nicht, dass da nicht möglicherweise ein schlechtes Sample genommen wurde oder man hätte sich mehr Mühe geben müssen, die Gewichte richtig hinzukriegen. Also klar, ne, da muss man jetzt mal aufräumen im Detail. Bin mir sicher, wir werden genau dazu sicher noch aktiv werden. Ja,
ja, aber das setzt natürlich den Ton. Also dass man natürlich die öffentliche Meinung heute als ein zu manipulierendes, ein zu gestaltendes Mittel sieht. Also wenn wir jetzt anschauen, welche Einmischung wir bei allen möglichen Wahlen heute schon aus Russland hatten, wenn wir die ganzen Telegram-Aktivitäten sehen und so weiter. Am Ende ist auch das natürlich eine Einmischung in eine wissenschaftliche Freiheit, in wissenschaftliche Arbeit, weil natürlich versucht wird, auch dieses Thema jetzt zu instrumentalisieren.
Also ich bin sehr genau, also die Anklage, ja, die Anklage ist zweierlei. Einmal, dass eben die Art und Weise, wie das publiziert wurde, intentional mit Hoffnung auf Veränderung des Wahlergebnisses passiert sei. Mhm. Ja. Und das ist aber sagen auf der Seite der Auftraggeber, also der Demokraten. Und dann aber auch, dass sie stehen da Sätze drin, wie dass die Wahlforscher generell eben seit Jahren schon versuchen, die Ergebnisse zu beeinflussen, weil sie systematisch Trump unterschätzen. Und dazu gab es schon viel Forschung. Ja. Warum kriegen wir das so schlecht hin? Warum ist das schwierig? Warum sind die alten Gewichtungsmodelle nicht mehr aktuell für das, was da gerade passiert? Und ich fand es aber interessant zu sehen, gestern Nacht auf unseren internen Chatforen, dass natürlich genau viele davor Angst haben, von dem, was du jetzt gesagt hast. Dass wenn man eine abweichende Meinung nicht publizieren kann, dann, also der Chilling-Effekt, der da eintritt, weil man Sorge hat, man würde dann verklagt werden, das kann es auch nicht sein.
Ja. Ja. Also, und andererseits haben wir auch gesehen, also es gab auch interessante Statistiken jetzt zur deutschen Presselandschaft, also jetzt nicht in der Wissenschaft, sondern in der Presse, dass natürlich da die politische Gewichtung ganz anders als in der Bevölkerung aussieht. Ja, da haben wir die eher konservativen Parteien und liberalen Parteien im niedrigen einstelligen Bereich. Und der überwiegende Teil ist tatsächlich Anhänger der Grünen und der SPD und der Linken. Und das ist auch ein ganz spannender Effekt gewesen. Man kann klar sehen, auch jetzt zum Beispiel in der Berichterstattung über den aktuellen Wahlkampf in Deutschland, dass es da Verzerrungen gibt und dass es auch einen Aktivismus gewissermaßen gibt. Also ich glaube, dieses Thema, welche Rolle spielt einerseits Wissenschaft in diesem politischen Spektrum und welche Rolle spielt die Presse im politischen Spektrum, wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren nochmal spannend sein. Ja.
Die Studie möchte ich mir anschauen. Ja, vorher sage ich genau. Dazu nichts.
Ja, natürlich. Das ist eine Studie, die tatsächlich die Volontäre des öffentlichen Rundfunks angeschaut hat und befragt hat. Also die Menschen, die jetzt gerade praktisch in die Pressearbeit einsteigen, und da hat man ein sehr massives Ungleichgewicht gesehen. Und man kann es aber auch direkt live auch sehen.
Gut, aber da hast du ja Alterseffekte, genau, die du auch in der ganzen Bevölkerung hast. Also ich glaube, da muss man schon sehr genau drauf gucken.
Die Statistikerin, genau. Ja, aber wir hatten nämlich das Thema Journalismus auch bei uns zu Gast mit der Uli Köppen vom Bayerischen Rundfunk. Und das war auch ganz spannend zu sehen, dass natürlich die Rundfunkanstalten oder die Presse generell sich ganz intensiv mit dem Thema KI beschäftigt. Und zwar zum einen erstmal als Lebensabsicherung, weil ja ganz häufig wir lesen konnten, die KI bedroht den Beruf XY. Ja, und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir ganz klar eine Verschiebung im Arbeitsmarkt. Also ja, Google produziert sehr viel Code, inzwischen KI-basiert. Und ja, das wird dazu führen, dass sie nicht im gleichen Maße Programmierer einstellen, wie sie es vielleicht früher hätten machen müssen. Also ja, es gibt einen Effekt. Wir hatten aber ganz viele Studien, sowohl im letzten als auch in diesem Jahr gehabt, die dann gesagt haben, also folgende Berufe werden aussterben und wird diese ganze Gruppen von Berufen wird es so gar nicht mehr geben. Wir sehen in unseren Podcasts aber irgendwie dann ein ähnliches Muster, ob das jetzt der Journalismus ist oder auch das Thema Juristen, dass eben die KI immer mehr Einzug hält, hilft, unterstützt, Routinearbeiten wegnimmt, aber eher als ein sehr, sehr potentes Werkzeug zu sehen ist. Und ich würde mit dir gerne mal drauf schauen, wo denn dein persönlicher Hype-Cycle zum Thema KI denn dieses Jahr steht. Also Hype-Cycle nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. Ist also diese erstmal die Weltherrschaft, also die völlige Überwartung an Thema. Dann kommt der jähe Absturz, ist ja doch alles viel schlechter als gedacht. Und dann beginnt wieder der Aufstieg in die produktive Phase. Wo sind wir denn da beim Thema ChatGPT und generative KI?
Also für mich persönlich habe ich das Gefühl, es gibt verschiedene parallel verschobene Hype-Cycles. Mhm. Ja, also, und zwar je nachdem, für welchen Task ich versuche, die generativen Sprachmodelle zu nutzen. Also, du hattest vorhin das automatische Coden schon angesprochen. Die Datenanalysearbeiten können schon extrem beschleunigt werden, ja, wenn man hier Teile von Code generieren lässt. Das war wirklich faszinierend zu sehen, was da gerade passiert. Und die aber natürlich, das hatten wir ja schon mehrfach diskutiert dieses Jahr, nie fehlerfrei sind. Also die Experten werden schneller und die Anfänger kriegen eine Starthilfe und alle, die es nicht nutzen, sind einfach abgehängt. In der Geschwindigkeit, in der Qualität ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber das habe ich schon beobachtet. Da würde ich sagen, ist nach wie vor bin ich fasziniert. Was aber parallel dazu auch spannend war für mich, ich habe ja mich mit dem Thema Alignment viel beschäftigt. Also wie kriegt man das hin, dass die Sprachmodelle auch das tun, was man will, oder das nicht tun, was man nicht will. Ja, also einem nicht sagen, wie man sich selber umbringt oder eine Bombe baut oder ähnliches. Und das ist einfach ein extrem schwieriges Thema. Ja? Also die Guardrails, die sogenannten, die da um die Sprachmodelle rumgebaut werden, werden natürlich regelmäßig gebrochen. Die neueren Modelle, die da rauskommen, sind so mächtig, dass man da in der Forschung kaum hinterherkommt. Ja? Also das ist wirklich spannend. Da habe ich das Gefühl, braucht man vielleicht dann doch andere Architekturen, ja, um das Alignment besser hinzukriegen. Also ob das mit den Modellen, so wie sie derzeit trainiert werden, aufgebaut werden, überhaupt geht, wage ich zu bezweifeln.
Also mein persönlicher Hype-Cycle ist auch vielschichtiger. Also ich kann zum einen erstmal feststellen, ich habe in diesem Jahr fast nicht mehr gegoogelt. Mhm. Ja, also das heißt, mein mein Suchverhalten, wenn ich irgendetwas wissen will. Ich habe ein ChatGPT-Abo für diese $20 und
ja, hier kein Product Placement. Gibt ja andere
Produkte, es gibt die auch, viel günstiger gibt sind. Ganz viele. Genau. Ich wollte sagen, diese $20, also ungefähr diese 4 Kaffees oder Cappuccinos oder die 3, die sind hervorragend investiert, weil mir im Prinzip diese Hilfe mir auf der einen Seite in der täglichen Suche nach irgendetwas wahnsinnig weiterhilft und weil die Ergebnisse tatsächlich meistens deutlich besser sind und präziser sind. Und zum Zweiten habe ich aber auch angefangen, mir über dieses Modell auch das ganze Weltwissen anzueignen. Also ich sehe irgendein Thema und denke mir, oh, wie geht denn das eigentlich? Bienenzüchten in Kolumbien, ja. Und dann frage ich einfach, sag mal doch mal bitte, ja. Oder mach mir mal kurz ich möchte gerade mal was auf Italienisch lernen und was weiß ich. Ich möchte ein technisches Thema verstehen, erklär mir mal. Und das ist unfassbar, wie praktisch das gesamte Weltwissen irgendwie da drin ist und dann zur Verfügung gestellt wird. Und gleichzeitig, ja, neben dieser Euphorie und dieser Demokratisierung sehe ich eben auch, dass die Grenzen, die die Modelle haben, dass sie eben kein echtes Reasoning machen können, dass sie eben kein Speicher haben, auch einfach jetzt wirklich ganz deutlich sichtbar werden. Das heißt also, wir erleben bei allen gerade eher eine Krise, also bei allen Anbietern, weil erstens, es sind die Idee, dass noch mehr Trainingsdaten noch weiterbringen, funktioniert nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen gibt es einfach eine Sättigung dieser Modelle, denn noch mehr Parameter führen nicht weiter. Und zum zweiten werden die Trainingsdaten nicht mehr besser und verfügbarer, sondern die Trainingsdaten werden verseucht mit Ergebnissen, die sie selber produziert haben. Also so ein Schluss. Ja. Und wir sehen auch einfach, dass zum Beispiel selbst dieses Engineering, was jetzt entsteht, also man möchte jetzt mehr Reasoning haben. Wenn man aber hinter die Motorhaube schaut und die aufklappt, dann sieht man eben, dass einfach zum Beispiel ChatGPT im neuesten Modell einfach 4, 5, 6 Mal hintereinander das Gleiche macht, die Ergebnisse rausschmeißt und wieder reingeht. Und das imitiert noch ein bisschen mehr das Thema Reasoning, ist aber kein echtes Reasoning, keine echte Schlussfolgerung. Also wir kommen jetzt an der Grenze der Modelle.
Ja, ich habe das auch gedacht vorhin, als wir versucht haben, nochmal die Fahne für die Digitalisierung zu pflanzen, diesen Flock einzurahmen, dass ich hatte letzte Woche eine Endlosschleife zwischen United und Lufthansa, Telefonbots und Humans, versucht habe, einen Codeshare-Flight so hinzukriegen, dass ich tatsächlich auch mal wegkomme, wann ich das will. Und da habe ich nur gedacht gehabt, oh je, die Erleichterung, die ich gespürt habe, mal dann mit einem kompetenten Menschen zu sprechen, das sehe ich auch ein Problem lösen kann, das
war schon enorm. In dieser Chatbot-Hölle bin ich auch mehrfach dieses Jahr gelandet, wo du einfach nur denkst, das ist, lasse alle Hoffnung voran. Ja, wo wir die unendliche künstliche Dummheit erkennen und wir aus diesen Prozessen, die in 80% der banalen Fälle funktioniert, aber halt in deinem Fall dann genau nicht, wo du dann einfach nur feststellst, ja, da brauchst du halt jemand, der jetzt aus out of the box denken kann und auch agieren kann. Das sehen wir nicht. Also meine These ist hier, und das wäre, also hast du schon ein Format gesehen, Frauke, Hypecycle. Also wo sehen wir, wie schätzen wir eigentlich Themen auf dem Hypecycle ein? Das würde ich gerne nächstes Jahr einbauen in unseren Podcast. Und ich würde gerne auch Prognosen fürs nächste Jahr machen mit dir. Was wird nächstes Jahr passieren? Und jetzt müsstet ihr gleich Fraukes völlig entsetzten Gesichtsausdruck sehen. Ich glaube, da muss man einen Screenshot machen. Denn natürlich als Professionistin für Surveys und so weiter ist das natürlich ein Graus hier aus dem Bauch heraus. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Was wird denn zum Thema KI 2025 passieren?
Bei mir in der Profession bleiben wir mal bei Themen, wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen auskenne. Was wir nächstes Jahr sehen werden, ist eine Explosion in der Integration von generativer KI in die Datenproduktion. Ja, also der Chatbot als Interviewer, die automatische Auswertung von offenen Antworten, die Möglichkeit, vielleicht tatsächlich von diesen standardisierten Befragungen ein bisschen wegzukommen und O-Ton auszuwerten. Wie man das dann hinkriegt, dass das qualitätsgesichert ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber da habe ich in den letzten Monaten so vielen Startups gehört, die in dem Bereich versuchen, was zu machen. Das ist halt einer der low-hanging fruits, würde ich sagen. Da passiert unglaublich viel. Da freue ich mich drauf. Wir haben im Mai eine große Konferenz in St. Louis, wo sicherlich vieles in dem Bereich zu sehen wird. Das wird sicher spannend. Bei dir?
Meine
Im Automobilbereich? Ja. Die brauchen ja da auch Hilfe aller Art im Zweifelsfall von der KI.
Also meine These ist, dass wir schon nächstes Jahr eigentlich jeden Erstkontakt in, es gibt diesen Begriff dieser Customer Journey, also was erlebt der Kunde eigentlich mit einer Marke oder einem Produkt? Und meine These ist hier, schon 2025 wird die gesamte Customer Journey, der Erstkontakt wird mit Chatbot sein. Das heißt, zweite These, das wird 2025 noch die Chatbot-Hölle sein. Ich glaube, dass es uns alle in den Wahnsinn treiben wird. Aber es wird unumgänglich sein, weil wir die Menschen gar nicht mehr haben, die uns alle da betreuen können, weil die Kosten nicht mehr leistbar sind und so weiter. Und wir werden dann sehen, wie man aus dieser Hölle auch wieder rauskommt. Da habe ich auch ein paar Ideen dazu, aber das dazu später. Ich glaube auch, dass wir auf der einen Seite zum Thema generative KI eine völlige Ernüchterung haben werden. Wir können, glaube ich, diese KI-generierten Bilder einfach alle nicht mehr sehen. Also diese typischen. Und auf der anderen Seite werden wir durch Engineering, also durch das Anpassen, durch bessere Tools und so weiter, an vielen Stellen gar nicht mehr mitbekommen, dass wir die KI schon mitten unter uns haben. Und ich glaube, dass wir das natürlich im Coding sehen werden, in der Textgenerierung wird es weiter sein. Wir werden das Thema Bildbearbeitung und so weiter wird ein Niveau erreichen, wo wir einfach das als völlig normales Standardwerkzeug nehmen werden. Unser Werkzeugkasten wird erstmal mit KI sein und nur noch in wenigen Fällen noch dann handmade sein.
Die nahtlose Integration, das glaube ich auch. Ja. Ich habe dir gestern den Post vom CEO von Grammarly zugeschickt, die jetzt auch massiv umsteigen. Und ja, also ich glaube, das glaube ich auch, dass wir diese Diskussion, welche dedizierten Sprachmodellprogramme nutzt man nächstes Jahr nicht mehr führen, sondern dass das einfach in allen Anwendungen, mit denen wir eh schon zu tun haben, integriert ist. Da bin ich mir sicher. Mhm. Was du vorhin sagtest, die Chatbot-Hölle, das würde mich schon interessieren, wie wir da rauskommen. Und vor allen Dingen muss ich dann doch nochmal zurückspringen auf unsere Folge im Juni mit der Irene Kilubi, wo ich nämlich zwischendrin dachte, okay, wird jetzt das ganze Influencer-Material auch KI-generiert sein? Oder ist es genau das, was wir da diskutiert haben, die Authentizität, nach der wir dann alle uns sehen? Was ist dein Weg aus der Chatbot-Hülle?
Jede Bewegung erzeugt natürlich auch eine Gegenbewegung. Also wer zu einem Manufaktumladen geht, da, es gibt hier noch die guten Dinge. Ja, das ist dann die Antwort auf die Welt, in der eben die Manufakturen ausgestorben sind. Und das, genau deswegen haben sie wieder auf einmal Wert bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass wir das Thema echter Mensch mit anfassbar und so weiter an Wert gewinnt. Ich glaube aber auch, dass die Menschen unglaublich flexibel sind, was sie denn als interessant, als stimulierend, als wertschöpfend für sich erfahren.
Ja. Und als normal. Das ist ja,
und als normal,
genau. Das erinnert mich an unsere Folge in San Francisco, als du ins Robotaxi eingestiegen bist.
Absolut.
Erschreckend, unaufregend, genau.
Ja, und wir werden, also jeder hat sich daran gewöhnt, dass auf dem Rasen dieser Rasenroboter rumfährt. Und vor 100 Jahren wäre das in wohlhabenden Haushalten halt ein Mensch gewesen, der diesen Rasen mehr rumgeschoben hätte. In der Zwischenzeit haben wir uns daran gewöhnt, dass es eine Maschine ist, die wir selber schieben können und so weiter. Und natürlich wird in 50 Jahren wahrscheinlich niemand mehr einen Rasen mähen. Ja. Und ich glaube, an diesen Stellen sind die Menschen einfach ganz flexibel dabei, Dinge als normal zu akzeptieren. Und natürlich wird in kurzer Zeit in der Pflege und überall werden sich ältere Menschen mit irgendwelchen digitalen Agenten unterhalten, weil das Sinn macht, weil die unterhaltsam sind, weil sie Ansprache haben, weil sie das Gefühl haben, dass es passieren könnte. Also dass dahinter eine echte Interaktion steht. Sie ist ja auch in gewisser Weise echt, denn wenn wir uns jetzt unterhalten, naja, ich kann in den Kopf nicht wirklich reinschauen, auch wenn ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber auf jeden Fall kann ich das ja auch gar nicht anders bewerten, als macht das für mich Sinn? Ja, passt das alles zusammen? So, also ich glaube, dass wir an den Stellen wie immer wieder eine Verschiebung haben. Dinge werden normal werden. Das Nicht-Normale wird einen besonderen Wert bekommen. der Bankberater, der mich heute berät, der ist deswegen so besonders, weil ich heute 80-90% eigentlich automatisiert selber machen soll in meiner Bankfiliale, ja.
Weil sie eine Bankberaterin ist.
Genau, ja. So, also insofern wird sich das einfach da wie immer weiterentwickeln und verschieben. Und da sehe ich aber keinen, wir hatten ja das Thema Influencing bei Irene auch sehr stark gehabt. Da kann man auch eben sehen, jedes Medium bietet halt da eine neue Plattform an. Ich meine, früher hatten wir als wir sind ja schon im gesegneten Alter, hier wir zwei, wir hatten ganz am Anfang noch drei Kanäle, dann kam das Privatfernsehen, ja, dann gab es mal mehr als die drei Kanäle und heute haben wir halt 1 Million Kanäle, die halt Influencer heißen, so ist das.
So ist das, genau. Genau, ich bin mal gespannt, ob wir im nächsten Jahr schon in diesen diversen frei zugänglichen Chaträumen dann auch Werbung eingespielt bekommen. Das ist ja im Moment noch nicht der Fall, aber dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Ja.
Du hast die Robotaxis noch angesprochen. Wir hatten natürlich eine tolle Erfahrung, als wir in San Francisco da einfach reingestiegen sind. Auch da hat sich schon wieder viel getan. Damals war noch Cruise ein Wettbewerber von Waymo, also Waymo und Google, Cruise und GM. Cruise hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie das ganze Experiment einstellen.
Ah, was?
Das heißt, okay. Also über 10 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt. Mal sehen, was mit den Assets und der IP passiert. Aber das zeigt eben, wie anspruchsvoll dieses Thema sein wird. Und der Grund, warum man das eingestellt hat, war nicht, dass man da nicht weiterkam, sondern einfach nur die Prognose, wie lange müsste man noch investieren, wie viel müsste man investieren und wie schwierig ist auch dieses Geschäft mit Mobilitätsdiensten Geld zu verdienen. Also das heißt, es schießt sich alles auf Waymo ein zurzeit. Das Thema ist nicht tot, aber es ist eben ein klassisches Plattformthema. Das heißt, wer diese Plattform hat, wer die meisten Daten hat, wer am meisten trainieren kann, der wird auch das Rennen machen. Und das ist keine wirklich gute Botschaft für die Automobilindustrie, weil wir immer mehr in solche Themen kommen, wo Plattform-Netzwerkeffekte, also Skalierungseffekte eben dann den Ton angeben und den Preis diktieren.
Warum bezeichnest du Waymo als Plattform? Also ich weiß, wir hatten mit Felix Wortmann da ja drüber gesprochen. Ich habe seine Kategorien für Plattformen nicht mehr im Kopf, nur dass es ja verschiedene Typen gibt. Aber wieso ist Waymo eine Plattform?
Ja, nenne es deshalb als Plattform. Wir haben eigentlich zwei Elemente in diesem Spiel. Das eine Element ist der Betrieb eines Taxiunternehmens, eines Beförderungsunternehmens lokal, ist eine Sache, die skaliert sehr schwierig. Also man muss in großen Städten sein, man muss eine relativ große Anzahl von Fahrzeugen zur Verfügung stellen, man muss die warten, man muss sich drum kümmern. Das ist etwas, was eher traditionell skaliert. Das heißt also, ich muss Stadt für Stadt eigentlich die gleiche Infrastruktur aufbauen. Aber das Training des Ganzen, das Training dieser Modelle ist ein typisches Plattformthema. Je mehr ich habe, desto mehr Trainingsdaten bekomme ich rein, desto besser kann ich auf Situationen umgehen und so weiter. Und je mehr ich betreibe, desto einfacher wird auch der Betrieb von diesen Centern und so weiter. Also es hat sehr starke Elemente, die vor allem, was die Datenseite angeht und praktisch den Aufwand, den ich brauche, um dort weiterzukommen, deutlich optimiert. Ein neuer Anbieter, das ist immer die Frage, wie könnte ich in so eine Situation kommen, der müsste jetzt sehr, sehr mühsam diesen Millionen von Kilometern erstmal einfahren oder sich diese Daten kaufen, die es aber so nicht wirklich auf dem Markt gibt und so weiter. Also in den Stellen sind wir tatsächlich in einer Situation, wo es vielleicht mehrere Winners geben kann, also nicht the winner takes it all. Vielleicht gibt es mit Sicherheit wird es chinesische Firmen geben, die da auch unterwegs sind. Es wird aber wahrscheinlich für die anderen OEMs nicht möglich sein, einfach ihren eigenen Stack auf diese Reife zu bringen, wie es Waymo jetzt nach diesen Großversuchen und in den neuen Städten und so weiter auch kann. Waymo geht jetzt nach Tokio, also erstmal aus Amerika raus. Und ich glaube, das ist an den Stellen tatsächlich ein Spiel, was für die anderen deutlich schwieriger wird.
Ja, würde mich dann schon interessieren, sieht man, wir hatten ja die Alexandra da auf der Hercury, die in der BMW-Garage Startups betreut. Siehst du denn hier vielversprechende Startups in dem Bereich oder ist das, wird hier gar nicht versucht oder macht es auch keinen Sinn, in dem Bereich noch als Startup versuchen, sich zu platzieren? Was ist da deine Einschätzung?
Also wenn wir uns das Thema autonomes Fahren anschauen, dann haben wir dort eigentlich verschiedene Ecken. Das eine, Startups, die in Deutschland unterwegs sind, sind sehr stark im Bereich LIDAR und Sensorik zum Beispiel reingegangen. Wir haben Startups, die versuchen, eher auf der Geschäftsmodellseite unterwegs zu sein, also zum Beispiel, wie kann ich autonome Fahrzeuge nutzen, um zum Beispiel jetzt Lieferverkehr oder Werksverkehr zu automatisieren. Und wir haben Startups gesehen, wie Way, die früher nochmal anders hießen, die Teleoperation machen, was kein automatisiertes Fahren ist, aber zumindest ein Remote-Fahren und eine Übergangstechnologie darstellen könnte oder eine Support-Technologie. Also das heißt, es gibt durchaus eine Szene auch in Deutschland. Nur wenn wir über das klassische Thema reden, also ich habe Sensorik, ich entwickle einen Algorithmus, der das Fahrzeug bewegen kann, sehe ich in Deutschland keinen, der da in irgendeiner Weise mithalten könnte.
Kümmern wir uns um andere Themen.
Ja, wir Datenschutz zum Beispiel. Ja, und da sind wir auch schon, dann, wenn man sich mal durch dieses Jahr durchschaut, also wir sind natürlich dieses Jahr mit ganz, ganz vielen interessanten Menschen zusammengekommen. Wir haben uns überlegt, wie man Schuhe eigentlich digitalisieren kann. Wir haben uns mit Bildungsplattformen beschäftigt, also einfach querbeet. Wir waren mit der Alexandra Renner auf der Her Career. Das war ganz spannend, weil wir tatsächlich hier eben vor Ort waren. Es gab noch ein zweites Event, wo wir live dabei waren. Das war die Brand 1-Konferenz Work Awesome in Berlin. Diese Folge werdet ihr im neuen Jahr im Januar hören von uns. Dort haben wir mit dem CEO von Burger King gesprochen, also und mit Metaplan. Und wir hatten aber auch noch einen ganz speziellen Studiogast heute, dieses Jahr im Podcast. Und das war ChatGPT zum zweiten Mal.
Das ist richtig. Ich bin ja nach wie vor stolz auf deine Idee, als das die offene Plattform der GPTs von OpenAI rauskam, dass du uns da vorgeschlagen hattest, lass uns mal einen Podcast machen, der dieses Jahr, den fand ich dann ehrlich gesagt nicht mehr ganz so spannend. Ja, jetzt hat man sich ja dran gewöhnt, dass es gehen könnte. Ja,
wir waren der erste deutschsprachige Podcast, der ChatGPT damals im Podcast hatte als Gast. Was erstaunlich war, ist einfach, wie gut das Imitieren inzwischen von dieser natürlichen Sprechsituation inzwischen geht. Wir haben aber auch gesehen, wir hatten
so auch mit... Würdest du denn die Spracheingaben in den Systemen heute?
Eigentlich. Ja, absolut.
Also das ist, ja, genau. Ich meine, mittlerweile kannst du ja die Sprachmodelle auch nutzen, um die ganze Podcasts zu erstellen. Also vielleicht sehen wir als Prognose nächstes Jahr, hier hört keiner mehr zu, weil man sich zu allen Themen ja einfach den Podcast generieren lassen kann.
Und das glaube ich genau nicht. Denn wir hatten ja auch den Versuch gemacht, schon davor zum Thema Notebook LM von Google. Also es ist genau. Ein Tool, da hatte ich eine Folge produzieren lassen. Ich habe einfach gesagt, geh mal auf unsere Webseite, macht zum Thema Zukunft des Podcastings einfach einen Podcast. Und da kam da ein toller Dialog von zwei Menschen raus, die sich zum Thema Podcast und Digitalisierung und so weiter sich unterhalten haben, aber eben auf eine Art und Weise, die so perfekt und glatt geschliffen war, wie so eine Waschmittelwerbung.
Dass man nach 10 Sekunden schon nicht mehr zuhören wollte.
Genau. Und so ähnlich geht's mit ChatGPT auch. Der ist natürlich ein tolles Imitat von einem sehr nervigen Smalltalk-Gast auf einer Party, den man nicht mehr abschütteln kann. So, also insofern, ich glaube.
Ich habe mir die Login-Daten gar nicht angeschaut, wann die Leute aussteigen aus der Folge. Das könnten wir nochmal zufüttern. Ja. Also aus der ChatGPT-Folge, ne? Wenn es zu langweilig wird, dazu zu hören.
Also insofern glaube ich, es wird auch eine Prognose von mir, es wird 2025 auch noch DigDeep geben. Wir haben unseren Spaß, unsere Freude nicht verloren. Das liegt auch an euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so unterstützt und auch uns Feedback gebt. Ja, also insofern haben wir ein fantastisches Jahr 2024, glaube ich, gehabt mit tollen Studiogästen, mit tollen Themen. Würde mich freuen,
wenn ich freue mich auf jeden Fall schon mal riesig auf diese Januarfolge mit Brands 1. Ich konnte ja leider in Berlin nicht dabei sein. Bin gespannt, was ihr gesprochen habt und freue mich auf den Launch.
Dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Gästen und Zuhörern und Zuhörern einfach eine sehr entspannte Zeit zwischen den Jahren. Die Rauhnächte werden sie genannt, so zwischen dem Alten und dem Neuen dazwischen liegend. Erholt euch gut, macht mal das Handy aus, wirft das Laptop in die Ecke. Und vergnügt euch mal ganz analog wieder.
Genau.
Alles Gute. In the world we explore. Digital wonders. Business science galore. Bytes and clicks and numbers. In a new age song. Every code and data, join the journey along.
Where it stands in this digital era.